Zum Thema Simson, der Mann mit dem Augenproblem, lese ich uns aus Richter 13 zunächst die ersten 5 Verse. Und die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Es war aber ein Mann in Zora von einem Geschlecht der Daniter mit Namen Manoach, und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen. Denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll, denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an, und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Und jetzt aus demselben Kapitel die letzten beiden Verse. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson, und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn, und der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben im Lande Dans zwischen Zora und Eshtaol. Wir beten. Lieber Vater, wir danken dir für diese Bibelstunde, für das Zusammenkommen unter deinem Wort. Wir danken dir für deine Gegenwart. Rede du zu uns, beweg du unsere Herzen, hab du Dank für unseren Bruder und schenk, dass wir das aufnehmen, was du für uns zugedacht hast heute Abend. Und wir danken dir, dass du immer bereit bist zu geben, bereit bist, in unser Leben zu investieren, bereit bist, zu stärken, zu trösten, aber auch zu korrigieren. Wir bitten dich auch für Holger, dass du ihm Vollmacht und Weisheit gibst, dein Wort zu sagen. Amen. Amen.
Ich verrate Ihnen ein Geheimnis von meiner Frau. Die kann den Simson gar nicht leiden. Überhaupt nicht. Und ich denke, sie steht da nicht alleine. Was für ein dämlicher Kerl der Simson doch ist. Immer wieder tappt er in dieselbe Falle. Immer nur gesteuert von äußeren Impulsen, von seinen Trieben und vor allem von seinen Augen. Und doch, Hebräer 11 nimmt auch ihn mit auf in die Ruhmeshalle des Glaubens. Hebräer 11, Vers 32, was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten. Simson wird also in einer Reihe genannt mit Gideon, David und Samuel. Manch einer würde jetzt vielleicht sagen, ein glatter Fehlgriff. Ist Simson nicht wirklich ein Schandfleck in der Ruhmeshalle des Glaubens? Ja, wenn in dieser Ruhmeshalle Menschen gerühmt werden. Nein, wenn in dieser Ruhmeshalle Gott gerühmt werden soll. Allein die Tatsache, dass Simson unter die Glaubensmenschen, unter die Glaubenszeugen von Hebräer 11 Aufnahme gefunden hat, zeigt die einzigartige Größe der Gnade Gottes. Simson ist ein starkes Zeugnis der Gnade Gottes. Nicht, weil er Gott durch sein Leben so viel Ehre gemacht hätte, sondern weil Gott ihn trotz allem so treu geblieben ist und ihn am Ende mit aufnimmt in diese Gemeinschaft der Glaubenszeugen von Hebräer 11. Simson in Hebräer 11, das bedeutet, es gibt Hoffnung für jeden von uns. Es gilt aber auch auf der anderen Seite in allem Ernst festzuhalten, Simson ist ebenfalls ein Zeugnis dafür, wie auch Erwählte Gottes die Konsequenzen ihrer Eigenwege tragen müssen und wie das Gericht anfängt am Hause Gottes. Im Buch der Richter und im Leben Simsons können wir am Modell viel lernen über die Heilsgeschichte Gottes, über seine Wege, über die Wege, die Gott in Gnade und Gericht mit den Menschen geht und die trotz Sünde und Ungehorsam der Menschen doch immer wieder einmünden in das Heil Gottes. Und auf diesem Hintergrund wollen wir jetzt aus seinem Leben lernen. Der erste Punkt, die Situation, Richter 13, Vers 1. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war, in den Augen des Herrn. Dieser Vers beschreibt den Hintergrund und die geschichtliche Situation, in die hinein das Leben und das Werk Simsons fällt. Kurz und prägnant bringt das Wort Gottes die damalige Situation im Volk Gottes auf den Punkt. Da wird nicht herumgeredet, da wird nichts beschönigt, sondern das Kind beim Namen genannt. Die Söhne Israel taten weiter, was böse war, in den Augen des Herrn. Ja, eine klare und zutreffende Diagnose ist immer die Voraussetzung für den Erfolg jeder Therapie. Darum steht diese Aussage so eindeutig und klar formuliert am Beginn dieser Geschichte. Erst eine klare Diagnose und dann eine hilfreiche Therapie. Stellen Sie sich vor, da kommt ein Mann zu seinem Hausarzt und sagt: Herr Doktor, ich habe jetzt schon seit längerem so starke Schmerzen und ich kann jetzt schon nachts deswegen gar nicht mehr schlafen. Aber diese ganze Diagnose, die ist mir viel zu aufwendig und am Ende kommt noch was raus, was ich gar nicht hören will. Verschreiben Sie mir einfach ein paar Pillen, die meine Schmerzen lindern und dass ich wieder in Ruhe schlafen kann. Das reicht mir. Wie töricht. Wie töricht. Denn diese Krankheit frisst doch weiter und zerstört doch das Leben. Aber dieser Mensch ist damit zufrieden zu sagen, gib mir ein paar Pillen, die erstmal die Schmerzen wegdrücken und mich Hauptsache wieder in Ruhe schlafen lassen. Und ach, was kommt, das kommt. Wie kurz gedacht, wie töricht. Wer sich scheut, der Wahrheit ins Auge zu schauen, wer sich immer noch selbst betrügt, verbaut jeder Veränderung zum Besseren den Weg, verhindert sie schon im Ansatz. Dies gilt überall im Leben, ganz besonders aber in geistlicher Hinsicht. Wer sich in Bezug auf Gott und die eigene Lebenssituation noch Illusionen, Selbsttäuschungen hingibt, der läuft Gefahr, sein Leben in den Sand zu setzen, und zwar gewaltig. Es kommt eben nicht darauf an, wie gut wir uns selber finden, sondern wie Gott unser Leben sieht. Wir lesen ausdrücklich, was böse war, in wessen Augen? In den Augen des Herrn, nicht in den Augen der Menschen. Was böse war, in den Augen des Herrn. Auf die Augen des Herrn, auf sein Urteil, auf die Augen der Menschen. Was böse war, in den Augen des Herrn. Auf die Augen des Herrn, auf sein Urteil, auf seine Bewertung meines Lebens, unseres Lebens, kommt alles an. Und vielleicht betrachtet Gott unsere viel gerühmte Toleranz ja als Verlust von Werten und Maßstäben. Vielleicht betrachtet er unsere wertvolle und geliebte Freiheit nur als Bindungs- und Verantwortungslosigkeit. Und unseren stolzen wissenschaftlichen Zweifel als Glaubenslosigkeit. Vielleicht sieht Gott unsere Selbstverwirklichung als puren Egoismus und unseren Aufbruch zu neuen Ufern als Abfall vom Glauben. Aber auch andersrum, vielleicht betrachtet Gott unsere Werke für ihn ja als Versuche der Selbstrechtfertigung und Selbstdarstellung, unseren Kampf für die reine Lehre als Hochmut und lieblosen Fanatismus und unsere Glaubenskonsequenz als Gesetzlichkeit. Vielleicht sieht Gott hinter vielem, was in seinem Namen getan wird, nur das getarnte Ausleben des eigenen Ich. Bevor unser Ich stirbt, wird es fromm. Es kann sich so wunderbar fromm tarnen und ist immer noch dieses alte Ich. Merken wir, wie alles darauf ankommt, wie Gott uns und unser Leben sieht und wie das so ganz anders sein kann, als wie wir uns selber sehen. Und hier ist es wichtig, sich selbst immer wieder einmal in Frage zu stellen und sich auch von anderen in Frage stellen zu lassen, ohne sich gleich bei jeder Kritik oder Anfrage beleidigt hinter dicken Mauern zu verschanzen. Vielleicht hat ja der Herr dieser Person geboten, mir diese Anfrage zu stellen. Vielleicht ist es ja der Herr, der mir begegnet und der mich hinterfragt. Von grundlegender Bedeutung wird sein, ob wir bereit sind, uns mit den Augen Gottes sehen zu lernen und unsere Sichtweisen vom Wort Gottes her korrigieren zu lassen. Denn wir sind alle geprägt vom Zeitgeist, von den Werten und Maßstäben unserer Zeit. Wir sind Kinder unserer Zeit. Kein einziger von uns konnte dem völlig entgehen. Und deshalb müssen wir lernen, unsere Sichtweisen vom Wort Gottes her korrigieren zu lassen, mit den Augen Gottes sehen zu lernen. Wir lesen in Richter 13, Vers 2 als die Folge auf diese Situation: Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Leben im Ungehorsam, in der Ablösung von Gott, hat immer Konsequenzen. Immer. Diese können ganz unterschiedlich sein. Manche Sünden tragen ihre Folgen schon in sich selbst. Manche werden auch erst im letzten Gericht vor dem Thron Gottes offenbar. Hier in unserem Text besteht Gottes Gericht darin, dass er sein Volk für eine bestimmte Zeit dem Beherrschtsein durch eine fremde Macht preisgibt. Wer Gott nicht über sich herrschen lassen will, wird von anderen Mächten beherrscht werden. Auch das ist immer so. Wo Gott das Feld räumt, ziehen andere Mächte in unser Leben ein. Es gibt geistlich kein Vakuum. Wo Gott weicht, wo Raum entsteht in uns, da zieht dieser andere Geist von unten in uns ein und versucht wieder Raum zu gewinnen in uns. Und ob nicht mancher Rückfall in alte Bindungen, die schon längst überwunden schienen, manche Herrschaft der Sünde auch in unserem Leben noch hierin ihren Grund hat? Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt: Simson, ein Geweihter Gottes. Der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nasiräer Gottes soll der Junge sein von Mutterleib an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Jetzt wird's geradezu adventlich. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, als man diese Ankündigung liest und du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und der wird also Israel anfangen zu retten von ihm. Da klingt ja förmlich die Weihnachtsbotschaft raus. Ja, das kann man ja fast mit Händen greifen. Mitten hinein in die dunkle Zeit der Gottesfern- und Fremdherrschaft kündigt Gott durch einen Engel das Kommen eines Erretters an. So wie er viele Jahre später durch einen Engel Josef gegenüber das Kommen Jesu ankündigt. Matthäus 1, 21, sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das ist der Auftrag Jesu von jeher gewesen, seit seinem Kommen. Uns zu erretten von unseren Sünden. Und eben nicht nur von der Schuld unserer Sünde, das wäre schon viel, sondern auch von der Macht und dieser zerstörerischen Kraft der Sünde, die unser Leben immer wieder so beherrscht und der die Knute nehmen will und von innen her zerstört. Was wir immer so schön versuchen zu deckeln, verborgen zu halten und was dahinter doch läuft, wie die Karies irgendwo verborgen im Zahn vor sich hinwühlen. Jesus ist gekommen, um uns zu erretten von unseren Sünden, nicht nur von der Schuld unserer Sünde, sondern auch von deren Macht und deren zerstörerischer Kraft. Und in der Ankündigung seiner Geburt, in dem dunklen Hintergrund seines Auftretens, in dem Auftrag seines Lebens, er wird anfangen, dein Volk Israel zu erretten von seinen Feinden, wird Simson zu einem Typus, zu einem Vorbild auf den eigentlichen Erretter der Welt, auf Jesus. Simson hatte nur den Auftrag anzufangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten und wird damit zum schattenhaften Vorbild auf Jesus, dessen Auftrag es war und ist, die ganze Schöpfung aus der Hand des Teufels, der Sünde und des Todes zu erretten. Selbst durch diese dunkle Richterzeit zieht sich Jesu Kommen also als das große Thema der Bibel, worauf alles im Heilsplan Gottes hinzielt und hindrängt. Es hat Gott offenbar Freude gemacht, Jesus sozusagen als Suchbild in vielen Personen und Geschehnissen des Alten Testamentes hineinzulegen. Aber zurück zu Simson. Er soll ein Nasiräer, ein Geweihter Gottes sein. Mehr über dieses Nasiräergelübde finden wir in 4. Mose 6, die Verse 1 bis 21. Hier halten wir nur fest, dass sein Haarschopf das Zeichen, das Symbol seiner Lebensweihe an Gott war. Simson war ein von Gott vor seiner Geburt bereits Auserwählter und Berufener. Gott hatte einen ganz konkreten Plan und Auftrag für sein Leben. Ein großer Reichtum an Gaben und Aufgaben war von Gott im Leben des Simson angelegt, hineingelegt. Schon die Ankündigung seiner Geburt verhieß Großes. Wie würde das nun in seinem Leben zur Entfaltung und zur Reife kommen? Das ist die spannende Frage, die eigentlich über der ganzen Lebensgeschichte von Simson steht. Und auch von uns. Als Gliedern der Gemeinde Gottes heißt es in Epheser 1, den Versen 4 und 5, er hat uns in Christus auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. also auch wir, sind Gottgeweihte. Auch uns hat Gott auserwählt und berufen. Auch für unser Leben hat Gott einen ganz konkreten Plan und Auftrag. Wie wird nun dieser Plan Gottes in unserem Leben zur Entfaltung und zur Reife kommen? Das ist die spannende Frage, die nicht nur über dem Leben Simsons, sondern auch über unserem Leben steht. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt, Simsons verheißungsvoller Anfang. Vers 24, und die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Und der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Machanedan zwischen Zora und Eshtaol. Der Anfang ist so verheißungsvoll. Der Segen des Herrn lag über dem Leben des jungen Simson. Und vor allem, der Geist des Herrn war die treibende Kraft seines Lebens. Das Geheimnis seines jungen Lebens bestand darin, dass er ein vom Heiligen Geist geführter Mensch war. Das gilt auch für uns. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet, geführt, getrieben werden, die sind Söhne Gottes. Das Geheimnis und das Merkmal unseres Lebens sollte es sein, dass wir vom Geist Gottes geleitete, geführte, getriebene sind. Der Heilige Geist will die treibende Kraft unseres Lebens sein. Kann man auch das von unserem Leben sagen? Der Geist des Herrn fing an, ihn, sie zu treiben in Baden-Württemberg zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Steht das über unserem Leben? Sind wir Menschen, die vom Heiligen Geist geleitet und geführte sind? Ist das so? Stellt euch vor, die letzten Tage, der Heilige Geist wäre nicht in euch. Hätte sich in eurem Leben, so wie es abgelaufen ist die letzten Tage, irgendetwas verändert? Wäre irgendetwas anders gewesen ohne den Heiligen Geist in euch? Oder hätte er weg sein können und es wäre gerade so gegangen, wie es gegangen ist? Wirkt sich das aus, der Heilige Geist in uns, als die treibende, führende, leitende Kraft unseres Lebens? Oder leben wir unseren Stil runter, unseren Plan, unsere Vorstellung? Und der Heilige Geist ist dann mal interessant, weiß ich, Mittwochabend, Sonntag früh, keine Ahnung. Aber eigentlich unter der Woche, wir können hinwegdenken, es würde sich nichts ändern. Oder? Hoffentlich doch. Mit großer Erwartung lesen wir weiter, um zu erfahren, wie jetzt aus dem jungen Spross Simson eine Eiche Gottes wird. Und damit komme ich zu dem vierten Punkt, Simsons Augenproblem. Und Simson ging nach Timna hinab, Kapitel 14, Abvers 1. Und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Und er ging wieder hinauf, berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen. Und nun nehmt sie mir zur Frau. Da sagte sein Vater und auch seine Mutter, gibt es unter den Töchtern deiner Brüder, unter deinem ganzen Volk, dem Volk Gottes, keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Simson aber sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist recht in meinen Augen. Sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war, denn er suchte einen Anlass bei den Philistern. In jener Zeit herrschten nämlich die Philister über Israel, und er ging hinab und redete zu der Frau, und sie war recht in den Augen Simsons. Das klingt ja nun alles sehr zwiespältig. Schon der Ort, zu dem Simson in doppeltem Sinne hinabgeht, nämlich geografisch und innerlich, verheißt von seiner Namensbedeutung her nichts Gutes. Timna heißt nämlich übersetzt Zurückhaltung, aufgehalten, gehemmt. Und tatsächlich wird hierdurch die innere Entwicklung Simsons zutreffend wiedergegeben. Bevor die Entwicklung Simsons von Gott her so richtig losgeht, wird sie auch schon aufgehalten. Simson verliebt sich in eine Frau, die nicht zum Volk Gottes gehört, die nicht an den Gott glaubt, dem Simson sein Leben geweiht hat. Seine Eltern erkennen diese Fehlentwicklung und warnen ihn. Aber Simson schlägt alle Warnungen in den Wind mit den Worten: Sie ist recht in meinen Augen. Simson hört auf, mit den Augen Gottes zu sehen und verlässt sich lieber auf seine Augen. Und dieses Augenproblem Simsons wird zur Grundproblematik seines Lebens. Simson hat es an den Augen. Das wird sein Leben bis zum Ende prägen. Er beginnt, sich von Gott zu lösen und seinen eigenen Weg zu gehen. Nicht mehr der Geist des Herrn ist die Triebkraft seines Lebens, sondern die eigenen Wünsche und Begierden sind es, von denen Simson in zunehmendem Maße immer mehr bestimmt wird. Und noch einmal heißt es, sie war recht in den Augen Simsons. Doch nun das Erstaunliche: Gott lässt Simson nicht fallen. Vielmehr hat er auch diesen Irrweg seines Knechtes in seinen Plan mit einkalkuliert. Wir lesen, sein Vater und seine Mutter wussten aber nicht, dass es vom Herrn war, denn er suchte eine Gelegenheit an den Philistern. Nicht, dass Gott diesen Irrweg Simsons gewollt hätte, aber Gott hat diesen Irrweg Simsons in seinen Plan mit eingebaut, um an den Philistern Gericht zu üben. So hat Gott es auch mit Golgatha gehalten. Auch dieser schlimmste Irrweg des Menschen, die Kreuzigung des Gottessohnes, baut Gott in seinen Plan mit ein und macht diesen größten Irrweg aller Zeiten zur Grundlage seiner umfassenden Erlösung. Wie groß, wie herrlich ist doch Gott, der auch aus so Bösem noch Gutes hervorbringen kann. Der Irrwege in Heilswege und Fluch in Segen verwandeln kann. Gott kann das und Gott tut das und Gott wird das tun. Und genau das ist auch der prophetische Gehalt jenes berühmten Rätsels, das Simson auf der folgenden Hochzeitsfeier seinen Gästen stellt. Richter 14,14: Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Grausamen kam Süßes. Simson bezieht dieses Rätselwort auf den von ihm mit bloßen Händen getöteten Löwen, in dessen Kadaver ein Bienenschwarm Wohnung bezogen und Honig produziert hatte. Doch mit dieser unbewusst prophetischen Aussage verkündet Simson das Wunder der Gnade Gottes. So macht Gott zum Beispiel aus Saulus, dem Verfolger der Gemeinde, den Apostel Paulus. Aus dem Fresser der Gemeinde kam das Süße der Gnadenbotschaft. Dieses Rätsel ist also zutiefst das wunderbare Rätsel der Gnade Gottes. So was tut Gott. Aus dem Fresser kommt Fraß, aus dem Grausamen Süßes. Das Wunder der Gnade Gottes, das schafft Gott. Damit komme ich zum fünften Punkt: Simsons Verfall. Wir lesen in Richter 16, Vers 1, Simson ging nach Gaza. Dort sah er eine Hure und ging zu ihr ein. Dieses Ereignis ist das erste, das die Bibel nach Verlauf von 20 Jahren von erwähnenswert hält. Nirgends berichtet die Bibel, dass Simson über seinen Irrweg in Timna Buße getan und wieder zu Gott umgekehrt wäre, dass da irgendeine Klärung dieses Irrweges mal stattgefunden hätte. Nein, nichts. Vielmehr gewinnt man den Eindruck, als ob sich an dieser Weichenstellung von Timna im Leben Simsons eigentlich nichts mehr geändert hat. Jedenfalls macht er in Gaza da weiter, wo er vor 20 Jahren in Timna aufgehört hat. Mehr noch, er steigt nach Gaza noch weiter hinab ins Philisterland und fällt auch innerlich mit der Hure noch tiefer. Dennoch verlässt ihn Gott auch jetzt nicht. Immer noch kommt der Geist Gottes über ihn und lässt Simson große Taten an den Philistern tun. Aber es sind nur noch punktuelle Geisteswirkungen im Leben Simsons, sozusagen zu besonderen Gelegenheiten. Es ist kein wesensmäßiges, kein lebensmäßiges Geführtsein vom Heiligen Geist mehr. Und sein Leben vollendet sich dann bei der dritten Philisterfrau in seinem Leben. Damit komme ich zu meinem sechsten Punkt, Simsons Fall. Richter 16 ab Vers 4. Es geschah danach, da liebte er eine Frau im Tal Sorek. Ihr Name war Delila. Da gingen die Fürsten der Philister zu ihr hinauf und sagten zu ihr, betöre ihn. Und sieh doch mal, worin seine große Stärke besteht und wodurch wir ihn überwältigen können. Da sagte Delila zu Simson, vertrau mir doch an, wodurch deine Kraft so groß ist und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Du hast mich doch lieb, oder? Da hat man doch keine Geheimnisse. Sag mir das doch mal. Jetzt geht's ans Eingemachte. Stück für Stück ist die Gottesbeziehung Simsons demontiert worden. Nun schickt sich der Feind dann auch die Grundlage und den Kern seiner Gottesbeziehung zu knacken, sein Nazirägelübde und die damit verbundene Lebensweihe an Gott. Über viele Jahre wurde der Nerv freigelegt für diesen letzten, alles entscheidenden Angriff des Feindes. Und das ist Satans Strategie auch in unserem Leben. Stück für Stück versucht er uns von Gott abzudrängen, uns an Ungehorsam und eigene Wege zu gewöhnen, bis wir abstumpfen für Gottes Reden, unsere innere geistliche Substanz verlieren und unser Glaube wie von Termiten zerfressen in sich zusammenfällt und nur noch als so ein Scheinglaube nach außen besteht. Aber seine Substanz hat dieser Glaube schon längst verloren. Wir sind nicht mehr wiederzuerkennen. Simsons Fall beginnt nicht bei Delila. Er findet dort vielmehr seinen Abschluss. Delila betört ihn so lange, bis er ihr endlich sein Geheimnis verrät. Richter 16, Vers 19. Sie ließ ihn auf ihren Knien einschlafen. Dann rief sie den Mann, der sich versteckt hatte, und ließ die 7 Haarflechten seines Hauptes abscheren. So begann sie, ihn zu bezwingen. Und seine Kraft wich von ihm. Und sie sagte, Philister über dir, Simson. Da wachte er auf von seinem Schlaf und sagte sich, ich werde davonkommen. Wie die anderen Male auch werde ich mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war und ihn in die Hand der Feinde gegeben hatte. Die Philister packten ihn und stachen ihm die Augen aus. Und sie führten ihn nach Gaza hinab, banden ihn mit ehernen Fesseln und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Immer im Kreis, immer im Kreis. Nun ist es passiert. Simson hat das Fundament seiner Gottesbeziehung preisgegeben. Steter Tropfen hüllt den Stein. Immer wieder dieser leidenschaftliche Appell an die Liebe, bis er endlich nachgibt. Simson stellt Delila höher als Gott. Und damit verliert er beide. Mit dem Verlust der 7 Haarflechten seines Hauptes, dem Symbol seiner Gottesweihe und dem Symbol des 7-fachen Heiligen Geistes in ihm, wird äußerlich dokumentiert, was innerlich schon längst geschehen ist. Simson hat das Gelübde seiner Lebensweihe an Gott gebrochen. Er ist kein dem Herrn Geweihter mehr. Damit ist aber auch die Kraft seines Lebens dahin. Was Simson war, das war er durch Gott und nicht in sich selbst. Ohne Gott, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ist er ein Nichts, ein Mensch wie jeder andere auch. Das müssen wir wissen. Was wir sind, sind wir durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und das ist wahr. Und nun zeigt sich, wie gefährlich es ist, mit der Gnade Gottes leichtfertig zu spielen. Simson denkt bei sich, Mann, immer und immer und immer und immer wieder hat Gottes Gnade mich da rausgeholt und es ist nie was Schlimmes dann am Ende passiert. Ich werde davonkommen, wie die anderen Male auch und werde mich freischütteln. Doch da täuscht er sich. Gott lässt sich nicht spotten. Er lässt jetzt auch seinen Simson in die Hand seiner Feinde fallen. Und die stechen ihm die Augen aus. Ausgerechnet die Augen. Damit verliert Simson genau das, was ihm zum Fallstrick wurde. Die Lebensgeschichte Simsons begann damit, wie Gott die Dinge sieht. Dann lebte Simson in den Augen Gottes und sah mit den Augen Gottes. Und dann lebte Simson nach dem, was in seinen Augen richtig war. Und nun verliert er seine Augen. Ist das das Ende? Ist das das Gericht? Ja, es ist das Gericht, aber das ist wieder Gott. Bei Gott ist auch das Gericht immer Mittel und Weg zum Heil. Manchmal muss Gott züchtigen und eingreifen und richten und das tut manchmal richtig weh. Aber es ist nie dieser Gott, der uns damit zerschlagen, zerstören und hinwegtun will. Sondern Simson verliert seine Augen, die ihm sein ganzes Leben lang zum Fallstrick geworden sind. Warum? Um wieder mit den Augen Gottes sehen zu lernen. Darum. Selbst das Gericht und die Züchtigung Gottes sind noch Gnade Gottes. Er lässt nicht einfach nur laufen. Er greift ein. Und selbst das, was schwer in unserem Leben zu sein scheint, ist ein liebevolles Heimsuchen Gottes, ein Rufen Gottes in unser Leben hinein. Simson verliert seine Augen nicht aus dem ungehemmten Zorn Gottes, sondern um wieder mit den Augen Gottes sehen zu lernen. Und damit komme ich zum letzten Punkt, dem 7. Simsons größter Sieg. Wir lesen in Richter 16, Abvers 28, da rief Simson zum Herrn und sagte, Herr, denke doch an mich und stärke mich nur diesmal noch, o Herr, dass ich an den Philistern eine einmalige Rache nehme für meine beiden Augen. Jetzt richtet Simson die Augen, die er nicht mehr hat, aber die inneren, die richtet er wieder gen Himmel zum Herrn. Jetzt fängt er wieder an zu beten, zu rufen und Gott wieder um Hilfe zu beten. Und Gott lässt sich erbitten. Dann umfasste Simson die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, stemmte sich gegen sie. Und Simson sagte, meine Seele sterbe mit den Philistern. Und er beugte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und alles Volk, was darin war. Jetzt kommt ein ganz eigenartiger Satz. So waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, die er in seinem Leben getötet hatte. In seiner abgrundtiefen Not schreit Simson wieder zu Gott und Gott verweigert sich ihm nicht. Noch einmal gebraucht Gott seinen ungetreuen Knecht, um genau das zu tun, was schon immer der Auftrag seines Lebens war, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Genau darum geht's. Und das Faszinierende, der Sieg, den Simson jetzt durch seinen Tod erringt, ist größer als alle die Siege, die er zu Lebzeiten über die Philister errungen hat. Und der Bibel ist das wichtig, das herauszustellen. Warum? Weil Simson hier noch einmal zu einem prophetischen Wegweiser auf den kommenden eigentlichen Erretter wird. Auf Jesus. Hat nicht auch Jesus den eigentlichen Sieg erst durch sein Sterben am Kreuz errungen? Wie war denn das zu seinen Erdenzeiten? Ja, er hat tolle Predigten gehalten, einige geheilt, einige Dämonen ausgetrieben, war alles schön, aber am Ende ein paar Leute, davon sind die meisten noch weggerannt, als es hart auf hart kam. Der Erfolg seines irdischen Lebens war minimal. Aber jetzt dort am Kreuz, wo er stirbt und wo es nach der totalen Niederlage aussieht, da erringt er den größten Sieg, der in diesem Universum je errungen wurde. Dort ruft er aus, es ist vollbracht. Dort versöhnt er die ganze Schöpfung mit Gott, bezahlt die Schuld jedes Geschöpfes, jede Sünde, die je begangen wurde und begangen wird. Er kauft die Schöpfung wieder frei aus der Macht Satans für Gott. Den größten Sieg hat Jesus nicht in seinen Erdenzeiten auf Erden hier errungen, sondern in dem Moment, als es voll nach Niederlage aussah, als er dort am Kreuz stirbt. So ist Gott. Und darauf weist Simson hin. Selbst dieser Simson in all seinen Fehl- und Irrwegen wird noch zu einem Darsteller Jesu, weil er in seinem Tod, durch seinen Tod, den größten Sieg erringt, den er in seinem Leben über die Feinde Gottes errungen hat. Und so weist Simson noch in seinem Tod über sich hinaus auf den, der nach ihm kommen sollte. Und von dessen Treue und Vergebung Simson und wir alle gleichermaßen leben. Auf Jesus. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für die Klarheit und Wahrheit und Eindeutigkeit deines Wortes. Herr, das macht nicht immer Spaß zu lesen. Das gefällt uns nicht immer. Das macht uns klar, dass deine Gnade größer ist als jede Sünde, als jeder Irrweg unseres Lebens. Dass deine Gnade größer ist als die ganze Schuld deiner Schöpfung. Und dass doch auch es Konsequenzen nach sich zieht, wenn wir unser eigenes Ding leben. Und dass dein Gericht anfängt, auch bei den Deinen. Dass es einen Ernst hat um das Leben mit dir, dass es keine billige Gnade ist. Aber dass du uns immer wieder zurechtbringst, auch durch die Dinge hindurch, die dann uns manchmal schwer ankommen, uns gar nicht gefallen, dass das bei dir immer liebevolle Diagnose und Therapie zur Heilung ist und nie zur Zerstörung. Dafür danken wir dir. Und so wollen wir auch die Wege von dir dankbar annehmen, die uns nicht gefallen, weil wir wissen, dass du uns damit immer hineinführen möchtest in dein Heil und deine Nähe. Herr, danke, dass du Simson trotz allem aufgenommen hast in Hebräer 11 und dass wir das auch für uns einfach wissen dürfen. Egal, wie viel und wie oft wir schon in unserem Leben daneben gehauen haben. Du gibst uns nicht auf, du lässt uns nicht, du bleibst uns treu. Danke. Danke. Amen.